Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist unsere Nationalratsabgeordnete und NEOS-Sprecherin für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martina von Künsbeck-Saare. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Als NEOS sind wir nun Teil der Bundesregierung und mit Christoph Wiederkehr haben wir einen Bildungsminister aus den eigenen Reihen. Du sitzt also quasi an der Quelle deiner Themen, deiner Leidenschaft. Wir dürfen was verändern, wir müssen auch was verändern. Du hast im Regierungsprogramm wirklich ordentlich mitgeschrieben. Worauf bist du besonders stolz, würdest du sagen? Gibt es etwas, wo du sagst, also das war mir echt ein Herzensthema?
Also es sind Gott sei Dank viele Punkte ins Regierungsprogramm gekommen, die überhaupt noch nie vorher drinnen gewesen sind. Mhm. Das ist einmal schon wirklich super. Es gibt den Chancenbonus, also die bessere Finanzierung für Schulen mit besonderen Herausforderungen. Das gab es davor auch noch nie in dieser Größe. Mhm. Und worauf ich besonders stolz bin, weil wir da auch sehr, sehr lang die letzten Jahre diese Vorarbeit geleistet haben, ist das Recht des 11. und 12. Schuljahres für Kinder mit Behinderung.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, auch als Zeichen, dass man eine Gesellschaft ist und nicht das irgendwie so aufgeteilt ist. Dann der Kindergartenschwerpunkt ist natürlich auch wichtig. Also es gibt einige Punkte, die mich sehr froh stimmen, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man an vielen Punkten ansetzt und nicht nur an einem oder zwei Schrauben dreht.
Es war ja ein großes Thema für uns Bildungsreform. Jetzt ist es nicht ein komplettes Reformpaket geworden, natürlich auch aufgrund der budgetären Lage. Bist du dennoch happy damit, was möglich gemacht werden konnte?
Also ich glaube, das Bildungsprogramm in diesem Regierungsprogramm kann sich echt sehen lassen. Das ist das, was auch mit drei Parteien geht. Und ich finde, es trägt total NEOS-Handschrift. Mhm. Also das ist, da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Wenn wir alle diese Punkte, ich glaube, es sind über 80 Punkte im Regierungsprogramm, wenn wir die alle auf den Boden bringen, dann wird sich im Bildungssystem echt was verändert haben. Ja. Das ist ein großer Schritt. Es ist jetzt nicht diese Gesamtreform, dass man sagt, es bleibt kein Stein auf dem anderen, sondern ich glaube, man muss es auch eher so sehen, dass man die Dinge, die gut sind, weiterführt und ausbaut und aber auch Innovationen und Neuerungen zulässt. Und das ist eine gute Mischung aus meiner Sicht.
Hat sich denn, wir haben kurz schon mal gesprochen, also ich sage mal ja, wird die Antwort sein, dein Arbeitsalltag durch den Regierungsbeitritt verändert? Ich gehe davon aus, dass du jetzt mehr zu tun hast, vor allem auch, weil du auch Sprecherin für Wissenschaft und Forschung dazu geworden bist.
Ja, Wissenschaft war ich vorher schon, die Forschung ist dazugekommen. Die Arbeit an sich hat sich dahingehend verändert, dass man natürlich jetzt keine großen Anfragen mehr stellt, um Informationen auch zu bekommen zu bestimmten Dingen, beziehungsweise dass man auch versucht, medial ununterbrochen irgendwie auch aufzuschlagen. Das hat sich dahingehend verändert, dass man natürlich jetzt eher nach innen auch arbeitet, weil wir einfach viel verhandeln müssen oder werden müssen, wenn die Gesetzesvorhaben etc. kommen. Mhm. Einerseits mit den Koalitionspartnern und andererseits aber auch mit den Grünen und mit den Freiheitlichen. Mhm. Und das ist mir persönlich ein großes Anliegen, weil ich glaube, dass es durchaus im Bildungsbereich auch Punkte gibt, wo sowohl die Grünen auch mit können, als auch die Freiheitlichen bei manchen Themen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man im Bildungsbereich auch große Mehrheiten zustande bringt.
Auf jeden Fall.
Also das sehe ich für mich auch als eines meiner, das werden meine Hauptaufgaben sein, da hier möglichst
verbindend zu sein. Mhm. Du bist jetzt auch bei Ausschüssen dabei, bei diversen. Wie stellen wir uns das vor?
Naja, die Ausschüsse, also was vielleicht, ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil ich es wichtig finde als Zeichen. Der Unterrichtsausschuss, der hat bis vor kurzem Unterrichtsausschuss geheißen, heißt jetzt Bildungsausschuss, weil ich gefunden habe, man muss, also Unterricht ist nicht alles, was mit Schule zu tun hat und Elementarbildung ist da überhaupt nicht abgebildet. Also das sind so kleine Bezeichnungsänderungen.
Es klingt wie Wortklauberei, aber in Wahrheit ist es ja.
Und es ist aber wichtig, weil es einfach ein Zeichen ist, ob man sagt, es ist ein Bildungsausschuss. Und da kommen alle Punkte rein, Anträge der Opposition, Anträge der Regierung, Gesetzesvorhaben etc., Berichte, die man halt dann diskutiert und abstimmt.
Nachdem wir jetzt sozusagen das Zünglein an der Waage auch sind in gewisser Art und Weise, auf jeden Fall hat das jetzt ein anderes Gewicht auch wahrscheinlich, wenn du da reingehst.
Also ich glaube, dass die Opposition nicht weniger wichtig ist. Mhm. Also ich fühle mich jetzt nicht anders als vorher, weil ich glaube einfach, dass man jetzt eine andere Rolle hat. Man hat halt jetzt eine Vorhabensliste, die man abarbeiten möchte und mit möglichst viel Beteiligung. Mhm. Man muss mit den Regierungspartnern, mit den Fraktionen sozusagen Mehrheiten schaffen. Aber an sich fühle ich mich jetzt nicht wichtiger als vorher.
Ein großes Thema ist ja die Bildung der Kleinsten. Wir haben uns vorgenommen, die Investitionen in Kindergärten auf 2% des BIP zu erhöhen. Warum liegt dir das so am Herzen? Warum haben wir das gemacht?
Naja, das ist ein langer Weg noch, muss man sagen. Die 2% des BIP, das ist das Vorbildland Dänemark beispielsweise, gibt so viel aus. Wir geben 0,6, 0,7% des BIP für die Kleinsten aus. Das ist natürlich ein Riesendelta. Warum ist es wichtig? Weil wir in der Kinderbetreuung, in der Kinderbildung immer noch hinterherhinken, nicht bei den Besten mitmischen, sondern eher im unteren oder im Mittelfeld sind. Mhm. Und ich glaube, der Anspruch muss sein, dass es qualitativ hochwertige Kinderbildungsplätze eigentlich gibt ab dem ersten Geburtstag, wo einerseits die Kinder gut aufgehoben sind im Sinne von, dass sie gefördert und gesehen werden, dass es ein gutes Arbeitsfeld ist, auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dass halt Eltern auch wissen, wenn ich einen Kinderbetreuungsplatz habe, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass der gut ist, beziehungsweise dass ich auch arbeiten gehen kann. Und ich glaube, das sind verschiedene Aspekte, die hier reinfließen, aber die einfach aus jeder Perspektive wichtig sind. Was mir natürlich am wichtigsten ist, ist der Bildungsaspekt, der Blick von den Kindern, dass Kinder einfach ein Recht haben auf einen guten Platz.
Mhm. Und sich wohlfühlen und auch,
genau,
auch als erste Bildungseinrichtung irgendwie am Schluss, dass genau, da ein Impact ist. Verstehe. Stichwort Chancenindex, wir haben schon kurz darüber gesprochen. Wir wollen das Schulsystem moderner machen. Welche konkreten Maßnahmen haben wir denn da geplant?
Also der Chancenbonus ist ja ein Mittel, um Schulen, die besondere Herausforderungen haben, besser unterstützen zu können. Also das heißt, es wird für diese Schulen es gibt verschiedene Berechnungsmodi, also beispielsweise Bildungsstand der Eltern, Erstsprache etc. Da gibt es einfach Kriterien, die wissenschaftlich erarbeitet sind, sozusagen dann Schulen definieren, die eben mehr Herausforderungen haben als andere Schulen. Und diese Schulen werden in Zukunft mehr finanzielle Mittel bekommen, wo auch Direktorinnen und Direktoren damit auch besser gestalten können.
Autonomer.
Genau. Mhm. Und einfach auch, es ist jeder Schulstandort anders, es ist eine Volksschule anders in der Stadt als am Land, es ist Mittelschule, Gymnasium etc. unterschiedlich. Also da wird es mehr Spielraum geben für diese Schulen, weil die einfach mehr Sozialarbeiter brauchen, mehr Schulpsychologen brauchen oder mehr Förderstunden brauchen beispielsweise. Aber das kann dann jede Schule für sich entscheiden.
Mhm. Und machen wir das irgendwie messbar, ob das Erfolge hat?
Ja, das wird sicher begleitet. Aber das ist sozusagen, das ist eigentlich eine begleitende Maßnahme. Also ich glaube sowieso, dass man generell Dinge, die wir einführen oder neu machen, wissenschaftlich begleiten muss, um zu sehen, ist das sinnvoll, was wir da tun. Weil es beispielsweise, wir wissen seit der ersten PISA-Studie, dass es über 20, also je nachdem, 20-25% der 15-Jährigen nicht sinnerfassend lesen können. Mhm. Und dieser Prozentsatz hat sich de facto in den letzten 25 Jahren nicht wirklich verbessert oder verringert. Und da muss man sagen, offensichtlich sind ja die Maßnahmen nicht so angekommen.
Haben nicht gegriffen.
Genau. Und ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem in
evidenzbasiert,
und auch in Zeiten von Budgetknappheit muss man schauen, wo man das Geld hingibt und wo ist das Geld sinnvoll investiert. Genau. Also ich glaube, das ist eines der essentiellen Dinge, dass man Sachen, die man einführt, auch wissenschaftlich begleitet oder monitort.
Mhm. Wir reden natürlich jetzt auch über Digitalisierung. Die bringt natürlich neue Möglichkeiten auch fürs Lernen. Es gibt Apps, also in verschiedenen Schulen werden verschiedene Apps genutzt, aber gefühlt kommt da ja jeden Tag was Neues. Wie schaffen wir denn das, dass da die Schulen auch mitkommen?
Also das ist auch ein Bereich, der für uns ganz, ganz wichtig war bei den Verhandlungen, dass man die digitalen Lernmedien, die ja jetzt eher unterdurchschnittlich stark in den Schulen vorhanden sind, dass man da eigenes Paket auch auflegt, sozusagen Geld gibt den Schulen, dass sie auch neben der Schulbuchaktion auch digitale Lernmedien ankaufen können. Und das wird ab Herbst 2025 an den Schulen starten. Mhm. Das Paket wird natürlich jetzt erst ausgearbeitet, wie genau das aussieht. Aber an sich ist es wichtig, dass das Angebot, und es gibt einfach tolle Sachen in Österreich und am Markt, dass das auch abgerufen werden kann. Und da ist es aber, glaube ich, wieder wichtig, dass halt jede Schule wird für sich selbst entscheiden, was ist bei uns, greift bei uns und was greift bei uns nicht. Mhm. Die Entwicklung ist natürlich rasend schnell. Und da ist die Schule als System natürlich immer hinterherhinkend, weil bei uns auch die ganzen Lehrpläne bzw. Schulbuch, bis ein Schulbuch wirklich auf die Welt gekommen ist, dauert es ewig. Mhm. Also da muss man in den Prozessen auch sich überlegen, wo kann man vielleicht auch was weglassen im Prozess. Mhm. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer, dass da viel Luft nach oben ist, noch in der digitalen Grund- und Fortbildung. Mhm. Ja. Also das ist auch wieder sowas, wo man nicht nur sagen kann, es wird jetzt dann ein Paket geben für digitale Lernmedien, macht was damit, sondern das muss man auch begleitend machen. Man muss viel mehr Fortbildungen anbieten, die aber sozusagen die anwendbar dann sind. Ja. Die für die Lehrerinnen, die machen eine Fortbildung und dann müssen sie wissen, okay, dann kann ich mit dem und dem kann ich jetzt das machen. Mhm. Also das muss auf einer Flughöhe sein, die sofort anwendbar ist. Und da gibt es sicher noch großen Bedarf.
Okay. Wir haben auch schon mal kurz darüber gesprochen, Thema Schulautonomie. Ein Dauerbrenner bei uns. Wie schaffen wir denn da die richtige Balance zwischen Freiheit und vielleicht auch klaren Vorgaben, die sozusagen für alle gelten sollen? Ich denke da jetzt an das Handyverbot, das wir hineinbekommen haben. Durchaus umstritten ein bisschen. Aber wie schaffen wir diese Balance zwischen diesem... Das sind jetzt klare Vorgaben und das sollt ihr selber entscheiden.
Also ich finde, dass das gar nicht so eine Riesengeschichte ist. In jedem Unternehmen gibt es Rahmen oder Rahmenvorgaben und die Mitarbeiter haben Eigenverantwortung, die sie dann auch sozusagen leben müssen. Das ist in der Schule nicht so gelebt in den vergangenen Jahrzehnten, weil einfach die Bildungsdirektionen und das Ministerium wahnsinnig viele Vorgaben gegeben haben und auch teilweise dann so agiert haben, dass wenn es brenzlig geworden ist bei gewissen Entscheidungen oder brenzlige Entscheidungen zu treffen waren, ist das in die Autonomie der Schulen gegangen und irgendwelche anderen Vorgaben wie Stundentaktungen sind beispielsweise, ist dann eine Vorgabe vom Ministerium. Mhm. Also das ist, ich glaube, dass die Schulen bereit sind, ich glaube, dass es viele Direktorinnen und Direktoren gibt, die nur darauf warten, viel mehr Entscheidungen selbst treffen zu können. Es gibt sicherlich Direktorinnen und Direktoren, die Unterstützung brauchen, weil man nicht von heute auf morgen einfach sein alles über Bord schmeißt, das ist auch okay, finde ich. Mhm. Da muss man halt auch als Ministerium oder Bildungsdirektion, und das ist ja auch ein Punkt, den wir ins Regierungsprogramm verhandelt haben, dass die Bildungsdirektionen sozusagen auch Serviceagenturen werden sollen, also dass sie eigentlich solche Dinge, unterstützende Maßnahmen den Schulen auch anbieten können. Mhm. Ich glaube, die Autonomie, also ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für die Schulen, auch für die Schüler, dass man direkt am Standort entscheiden kann, was für den Standort gut ist, für die Schüler dort gut ist, für die Schülerpopulation, das ist ja überall anders.
Ja.
Also ich glaube, da ist ein richtig großer Hebel drinnen, dass man auch Dinge machen kann, die halt an der einen Schule gehen und an der anderen Schule vielleicht nicht gehen, dass man das den Direktorinnen und Direktoren mit den Lehrkräften gemeinsam überlässt. Viele Schulen zeigen sie auch vor, also es gibt ja einfach wirklich Schulen, die reizen die jetzigen Autonomiemöglichkeiten total aus und können da echt, machen da echt tolle Sachen. Und wir wollen einfach, dass diese Schulen mehr werden.
Mutigere Direktorinnen aus dem Land.
Ja. Und ich glaube, dass das, also ich habe da totales Vertrauen in die Lehrkräfte, in die Pädagoginnen, in die Direktoren. Und viele Länder zeigen das ja auch vor, die können sich das gar nicht vorstellen, dass das Ministerium irgend manche Dinge vorgibt. Die schauen dann an wie der Ochs vom Tor, weil die sagen, das entscheiden doch wir vor Ort. Und dieser Systemwechsel hat mit einem Kulturwechsel auch zu tun. Und ich glaube, dass der total notwendig und wichtig ist, auch im Schulsystem.
Mhm. Wir müssen auch über neue Fächer sprechen. Demokratiebildung ist etwas als eigenes Fach. Mehr Wirtschaft, mehr Digitalisierung im Unterricht. klingt nach einem richtigen Update für die Schule, muss ich sagen. Warum sind diese Schwerpunkte gerade jetzt so wichtig? Ich glaube, sowas wie politische Bildung, das war immer schon irgendwas, das erinnere ich mich zu meiner eigenen Schulzeit, obwohl ich das als Fach sogar hatte, dass wir das mehr wollten oder wie mache ich Finanzen und so weiter. Was ist geplant und wie wollen wir das umsetzen und wann vielleicht auch?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Dinge, die das Alltagsleben von Schülerinnen und Schülern beeinflussen oder begleiten, dass das auch verstärkt im Schulunterricht Platz findet. Also sowas wie Wirtschaft und Finanzbildung, aber auch Digitalisierung, KI, also das sind einfach Bereiche, die wichtig sind und die unsere Schülerinnen und Schüler ihr ganzes Leben lang begleiten werden in Zukunft. Also das ist ja nicht was, was dann wieder weggeht. Mhm. Dazu ist jetzt eigentlich zu wenig Platz im Unterricht. Ich glaube, es wird wichtig sein und das ist sicherlich nicht trivial zu schauen, wie man, wo man was weglassen kann oder wie man die Stundentafel gestaltet. Ich glaube, also NEOS, würden wir das allein entscheiden? Wir haben ja immer plädiert für Flächenfächer, also dass man einfach Fächergruppen zusammenführt und da auch gemeinsam einen Unterricht macht, also viel mehr fächerübergreifend denkt, auch von den verschiedenen Bereichen oder dass man auch in...
Um es nahbarer zu machen.
Ja. Und die Demokratiebildung ist natürlich ein Bereich, also wir waren ja immer für einen Ethikunterricht, das haben wir immer ganz stark uns dafür eingesetzt. Die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass wir große Herausforderungen auch haben zum Thema Demokratie und dass es da auch einen gemeinsamen Wertekanon eigentlich braucht und dass man da einen gemeinsamen Unterricht macht, auch worauf, wie wollen wir leben in unserem Land, wie wollen wir in einer Demokratie leben, was bedeutet das überhaupt, was hat was mit Rechten und Pflichten auch zu tun. Und deswegen haben wir uns da in den letzten Jahren auch stark für diesen Unterricht eingesetzt. Und ich freue mich total, dass das im Regierungsprogramm Platz gefunden hat. Ich glaube, es ist mittlerweile, wird das von allen Parteien gesehen, dass das einfach ein wichtiger, auch verbindender Unterricht sein kann.
Und wo haben wir das geplant? Ist das in der Volksschule schon? Ist das in der Unterstufe? Haben wir da irgendwelche Ideen dazu?
Also da wird jetzt gerade das Konzept vermutlich in den nächsten Monaten ausgearbeitet, wie man das am besten angeht. Man wird es natürlich nicht von vornherein in allen Schulklassen starten, sondern halt wieder ähnlich wie bei der digitalen Grundbildung vielleicht auch so quasi aufbauend. Ja.
Der digitale Bildungspass, das finde ich eine faszinierende Geschichte. Erklär mal, was ist das? Was ist der digitale Bildungspass?
Also der digitale Bildungspass, den gibt es in... Ich glaube, Dänemark beispielsweise, das soll sowas Ähnliches sein wie der Impfpass, dass man einfach sozusagen vom Kindergarten an ein Dokument mitführt, wo man sieht, okay, das ist erreicht worden, das sind die Stationen, da wird man sich natürlich überlegen müssen, was soll dort genau definiert sein, welche Schritte sollen das sein. Beispielsweise soll ja auch die mittlere Reife kommen, also wo man einfach auch eigentlich ein Dokument hat, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass man sieht, okay, der hat die mittlere Reife geschafft oder ist in dem Bereich, braucht es eine Unterstützung etc. Also diese Zettelwirtschaft soll es auch ein bisschen ablösen, weil es einfach oft, gerade zwischen den also Kindergarten und Schule, da gibt es einfach viel Wissensverlust aufgrund des Datenschutzes natürlich auch, aber auch, weil einfach die verschiedenen Gefäße zu schlecht kommunizieren miteinander.
Und quasi Sinn und Zweck soll es sein, eigentlich sichtbar zu machen für jeden Lehrer zum Beispiel, okay, da gibt es Schwächen, das heißt, ich kann darauf eingehen. Also etwas, es geht um Individualität in Wahrheit auch.
Ja, beziehungsweise es soll natürlich so sein, dass es nicht, also dass man da jetzt nicht irgendeinen Pass mit sich rumschleppt, wo dann jeder Lehrer reinschauen kann und sagen kann, aha, der ist da besonders schlecht oder da besonders schlecht, sondern dass es einfach gewisse Stationen gibt oder wie sagt man?
Zwischenschritte.
Ja, Zwischenschritte.
Reden wir über Wissenschaft.
Gerne.
Seit wir das neue Ressort für Wissenschaft und Forschung haben, bist du da mittendrin. Was begeistert dich denn daran so besonders?
Naja, Wissenschaft und Forschung, Innovation, das sind lauter Zukunftsthemen. Also wenn wir gerade als Österreich, rohstoffarm, wir haben nur den Rohstoff quasi Hirn oder Hirnschmalz und wir müssen in diesen Bereichen einfach investieren und weil da liegt unsere Zukunft, also da liegt auch unsere Wettbewerbsfähigkeit und vieles, was lange natürlich dauert, bis vielleicht irgendein Produkt oder was auch immer rauskommt, hat mit Wissenschaft und Forschung zu tun. Und ich glaube, das ist in Österreich wird zu wenig gesehen, dass wir tagtäglich von in der Früh bis am Abend uns mit Gegenständen umgeben oder unser Leben de facto von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen begleitet wird. Mhm. Das wird zu wenig gesehen und ich glaube, es ist ein großer Auftrag auch von dieser Bundesregierung, hier Meter zu machen in der Bewusstseinsbildung, wie wichtig Wissenschaft und Forschung ist.
Mhm. Ein Punkt, der auch immer wieder namentlich genannt wird, also wenn es jetzt um den Ruf von Österreich geht, ist das AKH als Forschung, mhm. da wird Forschung betrieben, mhm. da wird Forschung gelebt. Wo siehst du denn da noch Luft nach oben? Also wo sagst du, in welchen Bereichen, jetzt, wenn wir jetzt die Medizin beiseite lassen, wo brauchen wir denn noch mehr Öffentlichkeitsarbeit wahrscheinlich auch?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man, also im Endeffekt braucht man, glaube ich, in jedem Forschungsbereich mehr Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht mit der Gießkanne fördern mhm. und so quasi, egal wer es ist, also einfach jeder kriegt gleich viel Geld. Das ist nicht unser Ansatz, sondern bei uns NEOS geht es darum, und das ist auch im Regierungsprogramm auch drinnen und festgehalten, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass es um Exzellenz geht und um Wettbewerbsfähigkeit. Also dass Mittel auch über Wettbewerb vergeben werden an Forschungseinrichtungen. Zukunftsthemen sind alle Schlüsseltechnologien, KI, Quantenphysik etc. Das sind Bereiche, in denen wir sehr, sehr stark sind als Österreich, aber auch der ganze alte Bereich eigentlich von Automotive ist ja auch in Österreich sehr stark und da muss man schauen, dass wir auch da weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, weil natürlich wir ja auch so quasi als oft Zulieferer dranhängen an anderen Ländern und Märkten.
Mhm. Viele wissenschaftliche Themen sind ziemlich komplex. Wie können wir sie so kommunizieren, dass sie auch wirklich allen zugänglich werden? Also da geht es auch um evidenzbasierte Sachen, Dinge, die jetzt rausgefunden werden, wenn es jetzt um die Bildung geht. Wie kriegen wir das in jedermanns Kopf hinein?
Ja, das beginnt früh. Im Kindergarten muss man beginnen, also quasi auch spielerisch zu zeigen, was ist, also die Kinder probieren ja permanent was aus.
Ja.
Forschen sind ja kleine Forscher. Und im Schulunterricht wird, glaube ich, wird es auch sinnvoll sein, viel mehr auch in praktischen Beispielen zu zeigen, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun. Und nicht nur irgendwelche Formeln auswendig lernen, sondern einfach zu zeigen. Also ein Physiklehrer hat mir beispielsweise letztens gesagt, bei ihm im Unterricht muss überhaupt niemand irgendwelche Formeln oder so können. Mhm. Hauptsache, die Schüler können es anwenden oder wissen, wofür es ist. Und ich glaube, darum geht es, dass das natürlich für viele Schülerinnen und Schüler oft auch nicht so greifbar ist. Und je greifbarer wir den Unterricht gestalten, desto gescheiter, glaube ich. Mhm. Ja, und dass man eben auch im TCM-Bereich auch über Programme oder spezielle Programmausschreibungen auch bestimmte Forschungsschwerpunkte setzt. Also das ist dann wieder diese Nicht-Gießkanne, sondern mhm. über Wettbewerb.
Mhm. Forschung ist der Schlüssel für Innovation. Wir stellen mir sicher, dass diese neuen Forschungsergebnisse aber dann tatsächlich auch angewendet werden. Also nur zu forschen und dann ist vielleicht, keine Ahnung, die Zeit abgelaufen und es passiert weiterhin nichts damit. Wie wollen wir garantieren, dass wir diese Forschungsergebnisse auch tatsächlich in die Anwendung bringen?
Das kann man nicht garantieren. Mhm. Also eben, deswegen ist ja das Spannende an Forschung, dass es total ergebnisoffen ist und viele, viele Bereiche, die in der Grundlagenforschung vielleicht vielversprechend ausschauen, versanden dann irgendwo, weil man es vielleicht nicht skalieren kann, mhm. etc. Aber das ist ja eben das Wichtige, dass man nicht nur Forschung betreibt, um dann irgendein Endergebnis zu haben, sondern dass man Forschung so betreibt und eben das ist auch deswegen ist die Grundlagen oder bin ich ein großer Fan von Grundlagenforschung, dass Grundlagenforschung offen ist, ergebnisoffen ist und manches geht dann quasi weiter und kommt in die angewandte Forschung oder in die und es kommt irgendwas raus dann am Schluss oder vieles nicht.
Okay, also wir haben den Mut zu dieser Lücke auch, also ja, wir möchten diesen Mut zu dieser Lücke auch lassen. Das finde ich schön. Kommen in Richtung Ende. In welchen Forschungsbereichen sollte Österreich deiner Meinung nach wirklich noch besonders investieren? Wo siehst du, was sind so die großen Zukunftsthemen, wo du sagst, das braucht man halt auch als Land?
Ja, also ich glaube, wo wir gut sehen, ist natürlich Quantenphysik, der ganze Bereich der Quantentechnologie. da sind wir einfach richtig stark. KI ist ein Riesenbereich, wo wir meiner Meinung nach gut investieren können und auch das auch einen Schwerpunkt legen können. Machine Learning ist wichtig, aber auch Bereiche wie in der Gesundheitsforschung beispielsweise. Also gerade diese Forschung, dass es einfach unterschiedliche Krankheitsbilder gibt bei Männern und Frauen oder so, das ist noch nicht so, das ist noch nicht so stark ausgebaut. Und ich glaube, da gibt es auch durchaus für uns Luft nach oben.
Ja. Wir stehen zwar erst am Anfang dieser Regierungsperiode, aber wenn du zurückblicken würdest oder möchtest, was möchtest du denn am Ende gesagt haben können?
Also am Ende würde ich gern, nicht, dass ich das sage, sondern dass Schüler, Eltern und Lehrkräfte sagen, es hat sich echt spürbar was verändert. Also dass jeder in seiner ein Großteil in seiner subjektiven Wahrnehmung sagt, das ist jetzt besser. Wenn das gelingt, bin ich sehr zufrieden.
Das glaube ich. Vielen Dank.
Danke.